Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
Ein herzliches Willkommen zur Heldenstunde, deinem Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Und hier spricht der Gastgeber Alexander Metzler. Und wie immer freue ich mich mega, dass du wieder am Start bist. Zu dieser Folge 194 sind wir. Wir gehen mit großen, großen Schritten auf die 200. Heldenstunde zu. Wow, wow, wow. Und in dieser Folge soll es im Schwerpunkt um eines meiner Lieblingsthemen gehen, um das Thema Zufriedenheit. Und Zufriedenheit ist uns ja auch schon am Rande oder auch schwerpunktmäßig in diversen Folgen der Heldenstunde begegnet. Aber ich finde, es ist mal wieder Zeit, ein Spotlight auf diese wichtige, ja, was ist es denn, eine Emotion, ein Zustand, eine Lebensphilosophie, Zufriedenheit zu werfen. Zufriedenheit, da steckt natürlich das Wort Frieden schon drin. Und Frieden ist ja so eine zerbrechliche Sache geworden seit den jüngsten Kriegen, die innerhalb unseres unmittelbaren Wahrnehmungsbereiches jedenfalls aufgetaucht sind. Ja, Kriege gab es schon immer mehr oder weniger auf der ganzen Welt, aber manche sind halt irgendwie relevanter für uns in unserer westlichen europäischen Wahrnehmung und manche sind da nicht so relevant und von einigen kriegen wir halt mehr Informationen und von anderen kriegen wir ja nicht so viel mit, die passieren dann irgendwo in der Welt. Wie viele Konflikte es auch immer im Außen geben mag und wir haben natürlich nur noch eine äußerst begrenzte Möglichkeit, da einen Einfluss drauf zu nehmen auf das Große und Ganze. Und das sollte doch, so sagt zumindest Sadhguru, einer meiner Lieblingsgurus, dann sollte sich doch wenigstens im Inneren alles so abspielen, wie wir das gerne hätten. Und ein sehr, aus meiner Sicht, sehr angenehmer Zustand ist eben der Zustand einer dauerhaften Zufriedenheit. Und Zufriedenheit, das kann natürlich jeder ein bisschen für sich selbst definieren, ab welchem Punkt bin ich zufrieden, mit welchen Ergebnissen bin ich zufrieden. Und das sind jetzt schon zwei Beispiele für wenn dann, also wenn dann etwas erreicht ist, dann bin ich zufrieden, wenn ich so und so viel Umsatz erreiche, bin ich zufrieden, wenn ich dieses oder jenes Konsumgut endlich besitze, bin ich zufrieden, wenn ich so und so viel Follower auf Social Media habe, bin ich zufrieden. Das ist keine Zufriedenheit, von der ich in dieser Folge sprechen möchte. Ich möchte den Fokus eher auf die spirituelle Zufriedenheit legen. Und jetzt kann man sich an der Stelle natürlich fragen, was ist denn da der Unterschied? Der Unterschied ist, dass die vorher genannten Punkte immer an bestimmte Dinge im Außen geknüpft sind. Wenn ich 10.000 Follower auf Instagram habe, bin ich zufrieden. Allerdings wird sich herausstellen, dass selbst wenn ich irgendwann mal diese 10.000 Follower haben sollte auf Instagram, dann komme ich in Bereiche, wo ich dann denke, oh krass, der macht aber sowas Ähnliches wie ich und der hat aber 50.000 Follower und die macht doch fast exakt die gleichen Inhalte, die hat sogar 100.000 Follower. Da werde ich wahrscheinlich nicht lange oder gar nicht zufrieden sein, sondern dann wird es sehr schnell so sein, dass ich dann sage, ah, jetzt müssen es aber 50.000 sein oder 100.000 oder beliebige Zahl ersetzen, die Möglichkeiten nach oben sind. Leider unendlich, also schwer da Zufriedenheit zu erlangen. Nebst dem, dass man sich natürlich immer fragen kann, ob man generell ein zufriedenerer Mensch ist, wenn mehr Menschen einem folgen und auf die Goldwaage legen, was man sagt, denn auch gerade so auf Social Media, als YouTuber, als Podcaster, als Content Creator, als whatever, ist es natürlich auch schwierig, den ganzen Tag schlaue Sachen zu sagen. Also es ist wirklich schwer. Und manchmal redet man einfach auch dummes Zeug, wo man sich selbst danach fragt, so, okay, das war jetzt wahrscheinlich nicht so das Schlauste, was du da von dir gegeben hast. Oder das hätte man auch ein bisschen eleganter formulieren können oder whatever. Und dann ist natürlich auch die ganze Armee bereit, dann da zu korrigieren und zu sagen, was hast du da für einen Stuss geredet? Oder noch schlimmer, mit den ganzen Leuten, die dich als Follower mögen, kommen natürlich dann auch Leute, die das richtig arg doll kacke finden, was du da so machst, aka Hater. Und die holst du dir dann natürlich auch ins Boot und damit musst du auch irgendwie handeln. Also die Frage stellt sich nimmt meine spirituelle Zufriedenheit zu mit mehr Followern auf Social Media. Und ich würde sagen, wahrscheinlich ist eher das Gegenteil der Fall. Aber ich kann nur in der Theorie davon reden, weil ich habe ja nicht so viele Follower. Deswegen kann ich mir nur vorstellen, wie das sein würde. Ich stelle es mir, obwohl ich natürlich auch, das ist so ein witziger kognitive Dissonanz. Also auf der einen Seite wünsche ich mir noch mehr meine Botschaften verbreiten zu können und ich wünsche mir, dass mein Podcast wächst und noch mehr Abonnenten und noch mehr Leute auf meinen Seminaren und Vorträgen. Und gleichzeitig bin ich mir aber sehr darüber bewusst, dass wenn dich ganz viele Leute kennen, dass es auch kein richtig geiler Zustand ist, höchstwahrscheinlich, mutmaßlich. Also so ein bisschen kognitive Dissonanz, also wenn du so ein bisschen handelst gegenüber deiner eigenen inneren Überzeugung. Und das macht Social Media perfekt. Also Social Media bringt mich immer wieder in so eine kognitive Dissonanz. Weil ganz ehrlich, wenn ich Social Media nicht als Marketing-Tool zur Verfügung hätte und macht mir auch Spaß, manche Dinge zu posten, auch gerade so Reels auf Instagram, macht mir durchaus auch mal Spaß. Also es ist nicht so, dass ich mich da jetzt quälen muss. Aber wenn ich das nicht als Marketing-Instrument hätte, wäre ich schon längst raus aus dem Game. Ganz ehrlich, würde es nicht mehr benutzen. Ich hätte also TikTok habe ich mir sowieso nie installiert. Glaube ich jedenfalls, ich es nie installiert, aber auf jeden Fall ist es nicht auf meinem Smartphone. Und diese ganze Meta-Geschichte, also ich sehe das schon alles relativ kritisch und würde es nicht benutzen, wäre es nicht ein kostenloses und sehr mächtiges Marketing-Tool für meine eigenen Inhalte. Also auch das eine leichte kognitive Dissonanz, aber das soll es ja eigentlich nicht drum gehen. Aber wäre mal spannend, über kognitive Dissonanz auch in der Heldenstunde zu sprechen, vielleicht auch mit einem Experten, wer sich da berufen fühlt, gerne mal melden bei mir, weil das finde ich psychologisch auch sehr, sehr, sehr interessant. Aber zurück zu meiner Kernthese, also mehr Follower werden nicht zwingend oder wahrscheinlich sogar eher abträglich sein für eine spirituelle Zufriedenheit. Und was ist denn jetzt der Unterschied zwischen der spirituellen Zufriedenheit und den Punkten, die ich vorhin genannt habe? Wie gesagt, diese Punkte sind an Dinge im Außen geknüpft und bei Erreichen kann das so ein temporärer Zustand von Zufriedenheit erzeugen im Sinne von, ey cool, das habe ich geschafft, das habe ich jetzt gemeistert, ich habe diese oder jene Zertifizierung, diese und jene Qualifikation, diesen und jeden Milestone habe ich erreicht. Und das würde ich eher als eine Art temporäres Glück bezeichnen. Denn Zufriedenheit ist also im spirituellen Sinne, in meinem Sinne, ich weiß auch nicht zwingend, ob das so spirituell überlappt mit dem, wie ich es jetzt definieren würde, aber ich würde mal sagen, dass diese Zufriedenheit so zu formulieren ist, dass man sagt, das ist ein von außen unabhängiger innerer Zustand, der auch auf Dauer funktioniert, unabhängig von den äußeren Gegebenheiten. Ich benutze da gerne das Bild des Feuers. Na, jeder von uns kennt das. Kleine Sinnesreise, wie das früher war, vielleicht im Zeltlager oder beim letzten Osterfeuer oder vielleicht auch mal mit der Familie um eine Feuerstelle sitzen, auch eine schöne Sache. Generell in ein Feuer gucken ist eine spannende Sache, auch für die Augen und so weiter. Und dann knackst es und dann fliegen Funken und irgendwann ist das Feuer so ein bisschen runtergebrannt und dann sind da aber noch ganz viele dünne, trockene Zweige. Und jetzt nimmst du so eine Handvoll trockener Zweige und wirfst die in dieses Feuer rein, das schon runtergebrannt ist. Und dann gibt's auf einmal wieder eine große Flamme. Da merkst du, wie die Wärme kommt und wie die Funken wieder fliegen in den Nachthimmel. Und das sieht sehr, sehr schön aus. Das ist sehr spektakulär. Es wird groß, es leuchtet wieder auf. So eine Wärmewelle kommt, Funken fliegen. Alles sehr spektakulär. Problem ist nur, das ist sehr schnell wieder vorbei, weil diese dünnen, trockenen Äste und Zweige sehr, sehr schnell verbrennen. Die lösen sich quasi wieder in Rauch auf, in Asche und Rauch. Und das ist so ein schönes Bild für so temporäre Ziele, die wir erreichen. Oder auch Konsumgüter, wenn wir so ein inneres Glück verspüren, wenn wir etwas kaufen, ein neues Smartphone, ein neues Kleidungsstück, wir buchen eine Reise, wir bestellen uns ein Buch, wir schließen ein Abo ab bei einem Streamingdienst, whatever. Also Dinge, die wir konsumieren, die uns auch so ein temporäres Glück zumindest am Anfang bieten, wenn wir die frisch erwerben. Und das ist vergleichbar mit diesem Feueratlas. Am Anfang ist da so ein spektakulärer Funkenflug, a.k.a. kurze Freude. Der hält aber meistens, und das ist halt das Knifflige beim Konsum oder bei diesen Milestones, hält es meistens nicht besonders lange an. Das fällt also wieder in sich zusammen. Und um beim Bild des Feuers zu bleiben, ist diese innere Zufriedenheit eher zu vergleichen mit der glühenden Kohle, die unten in diesem Becken drin liegt, wo das Feuer brennt. Also in diesem Aschebecken, da glüht die Kohle, selbst wenn das Feuer schon runtergebrannt ist und man fast nichts mehr sieht, glüht diese Kohle immer noch stundenlang warm und gleichmäßig vor sich hin. Wenn man dann da reinpustet, dann glüht es auf einmal wieder auf und man spürt wieder die Hitze. Aber das ist das schöne Bild für diese innere Zufriedenheit, die eigentlich sehr unspektakulär und sehr leise vor sich hin glüht sozusagen, aber sehr kraftvoll, sehr langfristig und unabhängig von dem Spektakulären, was da im Außen geschieht. Also es geht, wenn wir über spirituelle Zufriedenheit sprechen, zumindest nach meiner Definition, um ein dauerhaftes inneres Gefühl. Und da haben wir in unseren westlichen Kulturen vor allen Dingen gleich zwei große Herausforderungen, warum wahrscheinlich viele Menschen sagen, ja, in der Theorie verstehe ich das, hätte ich auch gern, aber ich habe keine Ahnung, wie ich zufriedener sein könnte mit meinem Leben. Der erste wichtige Punkt ist, wir bekommen es kaum beigebracht. Also wir bekommen Dankbarkeit kaum beigebracht. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass es keine Punkte gibt. Also mit Sicherheit haben meine Eltern und vor allen Dingen da auch meine Mutter versucht, mir ein bisschen was über Dankbarkeit beizubringen. Ich kann vermuten, dass es auch im Religions-/Ethikunterricht in der Schule mal ein Thema war. Ich kann mir auch vorstellen, dass das in manchen Predigen in der Kirche nach wie vor eine Rolle spielt. Aber so in unserem Daily-to-Do, in unserem westlichen Lifestyle, in unserer Konsumgesellschaft, in unserer schnellen Ablenkungs-Entertainment und wo will ich hin und was will ich alles erreichen, Mentalität, da ist Zufriedenheit nicht nur so, dass das nicht wirklich gelehrt wird, sondern im Gegenteil so, dass Zufriedenheit eigentlich gesellschaftlich gar nicht gewünscht ist. Ist gesellschaftlich hier das richtige Wort? Staatlich klingt auch irgendwie komisch. Aber was ich sagen will, ist, eine Konsumgesellschaft basiert letzten Endes darauf, dass Menschen unzufrieden sind. Denn unzufriedene Menschen konsumieren schneller und leichter, weil sie wollen ja irgendwas füllen. Sie wollen ja irgendein Loch füllen in sich selbst, eine Unzufriedenheit. Und das füllen sie in unserer westlichen Gesellschaft gerne mit Konsumgütern, mit was es auch immer sein mag. Vorhin habe ich schon ein paar aufgezählt. Während wenn du halt komplett zufrieden bist mit deinem Leben, dann brauchst du halt kaum was, weil du bist ja zufrieden mit dem, was du bereits besitzt. Und warum sollst du denn mehr konsumieren als das, was dich sowieso schon zufrieden gemacht hat? Außer jetzt halt so Verbrauchsgegenstände wie, keine Ahnung, Seife, Nahrungsmittel, Wasser, wenn du es nicht aus dem Hahn trinken willst. Also das sind so Dinge, ne, Zahnpasta. Ich habe neulich ein kleines Reel auf Instagram gemacht. Salbeiblätter zwischendurch kauen ist eine hervorragende Vorbeugung wegen den ätherischen Ölen und der antibakteriellen Wirkung für unseren Mundraum, für Zahnschäden. Also ich habe einen schönen Salbeistrauch bei mir im Garten, kann man sich auch einfach einpflanzen auf dem Balkon. Und was hat das jetzt mit dem Thema Zufriedenheit zu tun? Also auch einfach, ne, da wächst eine Pflanze, Salbei, und dann pflückst du dir ein Blättchen und dann beißt du da drauf rum und verteilst du diese ätherischen Öle auf deinem Zahnfleisch und machst so ein bisschen Vorbeugung für deine Zähne. Und auch das ist ein Moment, den man wertschätzen kann. Wertschätzung führt auch dann, ist so ein Einfallstor oder so ein kleiner Flussseitenarm zum Hauptstrom Zufriedenheit. Aber ich will das andere Thema jetzt auch nicht völlig aus den Augen verlieren. Warum ist es nicht gewünscht? Weil wir bessere Konsumenten sind, wenn wir unzufrieden sind. Und wir sind natürlich in einer Fernseh- und Medien- und irgendwann Internet-Welt aufgewachsen und wurden permanent mit Werbung beschallt. Und Werbung suggeriert uns halt immer noch und immer wieder und wird das auch in Zukunft vermutlich immer weiter tun, dass wir noch dieses oder jenes Konsumgut, dieses oder jenes Erlebnis, dieses oder jenes Statussymbol brauchen, um endlich zufrieden sein zu dürfen. Und ich will jetzt die Werbeagenturen gar nicht schlecht machen, aber im Grunde genommen ist es so, es kommt ein Kunde, der Kunde hat ein Produkt und der sagt der Werbeagentur, hier, schaff mal Bedürfnis für dieses Produkt. So, und dann gibt es ein Team in dieser Werbeagentur und die setzen sich zusammen und die machen in ihrem ThinkTech Brainstorming und die hirnen dann über diesen Punkt, wie können sie ein Bedürfnis schaffen, vielleicht ist es auch ein völlig neues Konsumgut, was im Grunde genommen kein Mensch braucht, wo aber ein künstlicher Bedarf geschafft werden soll, damit die Menschen anfangen, das auch zu kaufen. Und dann gibt es eine tolle Werbekampagne und dann werden die Vorteile dieses Produkts genannt und dann wird es natürlich mit Emotionen verknüpft und wie geil sich dein Lifestyle eben ändert, wenn du endlich dieses Produkt hast. Wenn das Budget stimmt, dann werden noch 2, 3 erfolgreiche Influencer oder Sportstars dafür eingesetzt und die konsumieren das dann auch und die sind natürlich erfolgreich und happy und famous und so. Und das verknüpft sich dann emotional mit diesem Produkt, also der Erfolg von denen und die Lockerheit und dieser Status von denen verknüpft sich mit dem Produkt und wir haben so das unterbewusste Gefühl, okay, wenn wir dann dieses Produkt auch konsumieren, wenn wir das besitzen, wenn wir das zeigen können, whatever, dann haben wir eben auch also ein bisschen diesen Hauch von Erfolg und Hauch von Exklusivität. Ich nehme gern George Clooney, nehme ich gern als geiles Beispiel für Nespresso-Kapseln oder wie die heißen, diese Alu-Kapseln. Also das ist ja, da gibt es auch eine schöne Dokumentation drüber, wie damals der Werbechef, Marketingchef oder sowas von Nespresso diesen einfachen Nespresso-Kaffee zu einer Luxusmarke erhoben hat und mit ganz geschicktem Marketing diese toll verpackten Aluminium-Kapseln. Und das ist wirklich, also ökologisch brauchen wir gar nicht anzufangen zu diskutieren. Preis-Leistungs-Verhältnis brauchen wir gar nicht anzufangen zu diskutieren. Aber was sie halt richtig, richtig gut machen, ist diese Erlebniswelt rundum, um diesen Kaffee aufzubauen. Dass du das eben in so schicken Alu-Kapseln, also mir muss man nicht sagen, dass das ökologisch nicht besonders schlau ist und dass alle Zahlen nach wie vor gegen solche Verpackungen sprechen. Aber jetzt mal als Designer, als jemand, der auch gutes Design oder auch gut gemachtes Marketing zu schätzen weiß, ist es halt krass, wenn du, also das ist ja dann auch eine Boutique, wo du dann reingehst, ja kein Kaffeeladen oder, das ist ja eine Boutique und dann guckst du dir diese ganzen Produkte an, die rund um diese Kapseln gesponnen sind. Also nicht, falls jetzt jemand denkt, Alex fängt an zu spinnen, nee, wir haben hier eine 20€, wie heißt es denn, Filterkaffeemaschine. Also das haben wir. Ich trinke gerne frisch gekochten Filterkaffee, weil ich auch diesen Moment mag und das ist auch was. Ah, jetzt kommen wir so viele in Synapsen, ich darf ja nicht mehr Synapsen sagen, so viele Gedanken, lieben Gruß an die Caro, die es nervt, wenn ich Synapsen sage, weil das damit gar nichts zu tun hat, biologisch. Aber jetzt noch ein paar Gedanken dazu, auch dieses, ich koche mir morgens einen Kaffee und ich mag diesen Geruch, der sich dann verbreitet, der sich übrigens bei diesen schnellen Maschinen, die das alles so schnell machen, übrigens nicht so super intensiv dieser Geruch ist, wie bei Filterkaffee, weil der halt viel, viel langsamer da durchläuft. Wenn meine Liebste morgens Kaffee kocht und ich komme dann runter und ich kriege dann so diesen Kaffeegeruch, ist auch schon so eine Form von einer Vorfreude und von so einer Dankbarkeit. Für sowas Simples wie eine Tasse Kaffee. Also was Simples sage ich jetzt so, ne? Aber ich meine, wie krass ist eigentlich Kaffee? Irgendwo auf der Welt, irgendwo in Mittel- oder Südamerika oder in Afrika oder in Asien ist irgendjemand hingegangen, hat Kaffeebäume gepflanzt oder Felder angelegt, hat diese Beeren gesammelt. Das sind, glaube ich, Beeren, die man sammelt. Oh, jetzt ist gefährliches Halbwissen. Dann werden diese Bohnen da extruiert, dann werden die getrocknet, dann werden die transportiert, dann werden die geröstet, gemahlen. Die werden mit Schiffen vermutlich auf großen Containern dann rübergeschifft irgendwie zu uns. Dann wird nochmal Qualitätscheck gemacht, dann wird verpackt und so weiter. Wenn man da ein bisschen mehr Geld ausgeben will, Was ich sehr empfehlen würde, dann kauft man Fairtrade und Bio. Da wird das Ganze dann ein bisschen sanfter gemacht und ein bisschen fairer und ein bisschen nachhaltiger. Oder man sucht sich wirklich so eine kleine Kaffeemanufaktur, die aus nachhaltigen Kaffeegebieten Kaffee macht. Ich pack euch mal mindestens einen Link in die Shownotes von einem Hersteller, den ich da empfehlen würde. Unbezahlte Werbung, kriegt da nichts dafür, aber weiß einfach, dass es eine gute Sache ist. Und das ist ein Moment, den kann man auch voll feiern und voll wertschätzen. Ich meine, man kann diesen Kaffee einfach so nebenher jetzt trinken und dabei auf sein Smartphone gucken. Oder man kann diesen Kaffee auch ganz bewusst trinken. Ich mache das sehr gerne, dass ich mich raussetze in die Sonne morgens, wenn ich Zeit habe. Habe da so ein bisschen Grün um mich rum und dann trinke ich da so meinen Kaffee und dann kommt so die Morgensonne raus. Und dann ist das auch so ein Moment des Glücks für mich, so ein bewusster Moment des Genusses, wo ich diesen Kaffee auch wirklich wertschätze. Ne? Vorher rieche ich mal daran, dass das so über alle Sinne geht. Viele kennen das auch vom Wein, die dann Wein so zelebrieren. Aber da denke ich mir dann, ja, Alkohol auch schon wieder ein schwieriges Thema. Bin ja auch fast komplett weg vom Alkohol. Fast komplett, wird immer weniger. Vielleicht trinke ich wirklich irgendwann so gar keinen Alkohol mehr. Dann würde das als Genussquelle sozusagen wegfallen. Da müsste man dann wahrscheinlich was Neues finden. Aber bleiben wir mal bei diesem Kaffee-Moment. Da gibt es halt zwei Sorten. Man kann diesen Kaffee halt während der Arbeit, während des Telefonierens irgendwie so nebenher trinken, auch fein, oder man kann den halt auch wertschätzen. Und zu dieser Wertschätzung gehört eben auch mal diese paar Gedanken, die ich eben so angerissen habe, von dieser Wertschöpfungskette, die dahinter steckt. Diese vielen Menschen, die gearbeitet haben, schwer gearbeitet haben, damit jetzt in diesem Moment, im Jetzt und Hier, dieser heiße Kaffee vor dir steht. Da, auch selbst die Firma, die die Tasse hergestellt hat. Vielleicht ist das deine Lieblingstasse, die du da hast. Vielleicht macht die was mit dir, weil die dein Herzmensch dir geschenkt hat. Und auch der Strom, der produziert wurde für die Kaffeemaschine, was es auch immer für eine Kaffeemaschine jetzt ist, auch der Strom muss irgendwo herkommen. Also all diese Dinge, die so ganz, ganz, ganz selbstverständlich für uns sind und quasi so nebenher, also selbstverständlich in Anführungszeichen selbstverständlich, ne? Weil es ist ja eben nicht selbstverständlich und daraufhin will ich ja hinaus. Wenn wir diese Dinge wertschätzen, und das hat uns halt im Westen niemand beigebracht, wenn wir diese Dinge, die für uns selbstverständlich sind, wieder lernen, bewusst, achtsam wertzuschätzen, dann macht es ganz, ganz viel mit unserem Innern. Das ist auch diese Wertschätzung, diese Achtsamkeit, diesem im Moment sein und auch vielleicht ein Stück dankbar zu sein für all die Personen, die an dieser Wertschöpfungskette bis hin zum Kaffeebaum, selbst die Pflanze, die ich sag mal Kaffeebeeren, ich weiß nicht, ob es richtig ist, also da, wo die Bohne drin steckt, oder sagt man Kaffeefrucht, I don't know, selbst dafür kann man einen kleinen Gedanken verschwenden und kann sagen, ja, vielen Dank für diesen Kaffee, der jetzt da vor mir steht. Und das sind alles kleine Seitenarme, die in diesen Hauptstrom, also Flussarme, kleine Seitenflussarme, die in diesen Hauptstrom innere Zufriedenheit münden. Also Problem Nummer 1, es hat uns nie wirklich jemand beigebracht. Problem Nummer 2 habe ich eben schon kurz angerissen. Das sind diese sogenannten Selbstverständlichkeiten in unserer westlichen Kultur. Also für uns ist es natürlich selbstverständlich, dass wir Zugang haben zu sauberen, zu frischem Wasser. Dass wir saubere Kleidung am Leib tragen. Bei uns geht es nicht darum, dass wir Kleidung haben, die uns wärmt oder schützt. Bei uns geht es darum, was ist es für Kleidung? Ist die hip? Ist die cool? Was für eine Marke ist es? Was für eine Funktion? Also wir sind auf einem ganz anderen Level. Und weil sich diese Schraube eben so hochgeschraubt hat, ist es für uns eben auch so schwierig, da wirklich dankbar dafür zu sein. Weil wenn das eine kaputt geht, dann kaufen wir halt irgendwas Neues. Das ist ja so wieder dieses Wort, selbstverständlich, ein ganz kritisches Wort. Selbstverständlich ist fucking nichts auf der Welt. Aber das müssen wir halt wieder lernen. Wir sind nun mal in dieser Kultur aufgewachsen, wo es auch klar war, ey, da tut mir irgendwas weh. Natürlich gehe ich zum Onkel Doktor. Da ist irgendjemand, der guckt da drauf. Da ist irgendjemand, der hat die richtige Salbe, das richtige Medikament. Der kann mir helfen. Die kann gucken. Die kann mich wieder einrenken. Wir haben medizinische Hilfe. Also wir haben sauberes Wasser. Wir haben Kleidung. Wir haben medizinische Unterstützung. Wir haben unbegrenzten Zugang zu Nahrungsmitteln. Wir haben so krassen Zugang zu Nahrungsmitteln, dass das sogar ein Problem geworden ist in unserer westlichen Kultur, weil wir viel zu viel, viel zu oft, viel zu ungesund essen, weil es eben immer verfügbar ist und auch krass beworben wird. Die Stammhörerinnen und Hörer von der Heldenstunde kennen mein Lieblingsbeispiel schon. Der Bahnhof, an dem du aussteigst, der Hauptbahnhof. Steig mal aus dem Zug aus, achte mal drauf, wie oft du auf krasse Werbung triffst für Nahrungsmittel und für Süßigkeiten am Hauptbahnhof. Als würde man als halb verhungerter Zombie aus dem Zug aussteigen. Man muss sofort irgendwas essen. Man muss sofort irgendwas in sich reinstopfen und am besten eben vorbeirennen, schnell, schnell auf dem Weg zum nächsten Termin. Also, sauberes Wasser, Nahrungsmittel, Kleidung, Medikamente und last but not least ein festes Dach über dem Kopf. Und das kann auch die kleine Wohnung sein. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn du das alles hast, dann hast du schon viel, viel, viel mehr als Millionen andere Menschen auf diesem Planeten. Und wir wissen das natürlich alle auf so einer rationalen Ebene. Und deswegen haben wir ja manchmal sogar ein schlechtes Gewissen, dass wir nicht dankbarer sind, weil wir ja wissen, dass es so viele Menschen gibt, denen es schlechter geht. Und dieses schlechte Gewissen führt nicht zur inneren Zufriedenheit, sondern einfach nur zum schlechten Gewissen, was wiederum jetzt auch kein super Gefühl in einem ist. Also, wir haben es nie gelernt. Es ist vielleicht in unserer Konsumgesellschaft auch nicht zwingend gewünscht, dass wir zufrieden sind. Und beide Punkte finde ich vollkommen irrelevant. Also ich finde, wir müssen weg von der Konsumgesellschaft hin zu einer anderen Art des Lebens, wie auch immer, die aussehen könnte in Zukunft. Auf jeden Fall ökologischer, auf jeden Fall offener, auf jeden Fall mehr miteinander, weil wir steuern nicht auf große Probleme zu. Wir haben bereits große Probleme und die können wir nur als Menschheit lösen, als Gemeinschaft. Da nutzt nichts, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht. Das müssen wir irgendwie global schaffen. Punkt. Ja, wie können wir also so einen Zustand kultivieren? Und wie hilft die innere Zufriedenheit auch vielleicht dabei, was im Großen und Ganzen außen zu tun? Und das ist vielleicht ein unterschätzter Effekt, weil ich denke, ja, klar, ist das fein für mich, wenn ich mehr zufrieden bin. Aber wie soll sich das dann auf das Große und Ganze auswirken? Naja, wenn ich zufriedener bin, wenn ich also mehr im Frieden bin mit mir selbst im Reinen bin, dann habe ich natürlich auch eine ganz andere Außenwirkung. Dann habe ich eine ganz andere Art der Kommunikation und der Ausstrahlung und der Energie, die ich in die Welt gebe. Und es kann ja sein, dass ich andere Menschen damit auch positiv beeinflusse, weil ich weniger Bock habe auf Konflikte, weil ich vielleicht hilfsbereiter werde, weil ich mich ein bisschen zurücknehme, weil ich nicht ganz so laut bin, weil ich einfach so eine Ausstrahlung habe, die auf andere friedlich und angenehm wirkt. Und das kann sich ja möglicherweise auf andere Menschen auch auswirken. Und wenn die dann in so ein Vibe kommen, dann können die ja auch wiederum andere Menschen beeinflussen. Also ich würde das auch nicht zu kleinreden, diesen Einfluss, den jeder, den du, den ich, den alle anderen im Einzelnen eben auch auf ihr unmittelbares Umfeld haben. Und selbst wenn wir das nur beschränken auf die eigene kleine Familie oder beschränken auf unseren Kontakt mit dem Kassierer oder der Kassiererin im Supermarkt, ein freundliches Wort, ein Lächeln oder jemand, der uns auf der Straße begegnet. Wie oft ist es so, dass, wenn du jemand anlächelst, der oder diejenige zurücklächelt? Und das ist keine unangenehme Situation, das hat nichts mit Anmachen zu tun oder ich labe die Leute dann voll, sondern ich gucke einfach nur freundlich und die Leute gucken sehr oft freundlich zurück. Manchmal sind sie auch überrascht, weil sie das gar nicht gewohnt sind, dass sie einfach jemand freundlich anguckt und dann lächeln sie vielleicht ein bisschen scheu zurück oder so, aber es macht was mit ihnen. Und selbst wenn du es gar nicht wahrnimmst, weil sie es so schnell in ihrem Gehirn gar nicht verarbeiten können, huch, da war ja jemand nett zu mir, dann macht es vielleicht trotzdem was mit denen im Innern und vielleicht lächeln sie, wenn sie schon vorbeigelaufen sind. Aber selbst wenn nicht, hast du auf jeden Fall dieses innere Lächeln, weil du bist mehr in der Zufriedenheit. Und jetzt habe ich noch einen hoffentlich spannenden Punkt. Was ist denn mit Zufriedenheit und Motivation? Denn Persönlichkeitsentwicklungsbubble ist ja auch was, wo ich gerne mich drin aufhalte und wo ich immer gerne mal nach links, rechts und gerade ausgucke. Und da gibt es ja oft auch diese Stimmen, die sagen, ja, du darfst niemals zufrieden sein mit dem, was du erreicht hast, weil das ist dein Motor für mehr Wachstum. Das ist dein Motor für mehr Erfolg und so weiter. Alter, ich frage jetzt an der Stelle mal, was gibt es auf der Welt denn mehr zu erreichen als eine innere Zufriedenheit? Wo willst du denn hin mit all deinen Erfolgen? mit all deinen Milestones, mit all deinen Projekten, mit all deinen Umsätzen und selbst wenn es in die Millionen geht, was hast du denn davon, wenn du am Ende des Tages nicht zufrieden sein kannst? Das bedeutet doch im Umkehrschluss, dass du dein Leben lang einer Karotte hinterher rennst, aber nie erreichst. Ihr alle kennt diesen Esel, ne? Der Reiter ist oben drauf, hält die Karotte vor die Schnauze und der Esel läuft und läuft und läuft und wird die Karotte aber niemals erreichen. Das ist ein relativ sicherer Schlüssel zum Unglücklichsein. Und oft rauscht dann das Leben ja auch so sehr an einem vorbei, weil man immer so sehr in seinen Projekten und so sehr in seinem Kopf und so sehr im Außen gesteuert ist, dass man die anderen wichtigen Dinge wie seine Mitmenschen, seine Mitwelt, seine Familie auch stark vernachlässigt. Das ist ja auch oft so das Dilemma von sehr erfolgreichen Menschen, die dann am Ende ihres Lebens sagen, ja, und ich hätte dann doch viel mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen sollen oder mit meiner Frau oder whatever. Und das ist schon auch eine sehr, sehr traurige Geschichte. Das sollte man immer sich mal wieder klar machen, wenn man in so einem Strudel drin ist. Möchte ich das jetzt wirklich noch ewig weitermachen oder gibt es da vielleicht noch irgendwo irgendeinen Exit, aka Zufriedenheit, der mich auf einen ganz, ganz anderen Weg führt? Wo ich da schon einen Punkt sehe, ist natürlich, dass diese verbissene Motivation, dieser Drang immer wieder Gas zu geben und Energie in Projekte reinzustecken, das kann sich tatsächlich reduzieren, wenn du in einem Zustand der dauerhaften inneren Zufriedenheit bist, weil du diesen Dingen einfach nicht mehr so viel Wert beimisst. Das bedeutet nicht, dass du nicht aus einer entspannten Haltung heraus trotzdem Dinge angehst, trotzdem Dinge verändern möchtest, trotzdem Einfluss auf Dinge haben möchtest. Das bedeutet das nicht, aber du tust es aus einer anderen Haltung, weniger aus der Haltung des I need hin zu nice to have. Und dieses nice to have macht es auch einfacher, wenn Dinge nicht klappen, dann ist es halt so, dann sagst du, ja, okay, das hat nicht sollen sein. Ich habe in letzter Zeit mir öfter mal den Satz gesagt, das Universum hat offenbar andere Pläne und wer bin ich, dass ich mich mit dem Universum anlege? Also dann ist es halt einfach so, dann muss ich das so akzeptieren, aber dann tut mir das auch nicht so weh, weil ich auch mein inneres Glück nicht an Projekt XY drangehängt habe. Das bedeutet aber nicht, dass ich Projekt XY nicht ausprobiere. Wo ich einen kleinen Punkt sehe in dieser Argumentation, ist dann schon, dass man in diesem Zustand vielleicht tatsächlich ein bisschen weniger Zeit und ein bisschen weniger Priorität auf diese Projekte gibt, als man es tun würde, wenn man in so einem absoluten Need drin ist. Also das merke ich an mir. Ich könnte natürlich auch noch viel mehr Werbung machen, viel mehr Social Media posten, viel mehr Newsletter schreiben, viel mehr dieses, viel mehr jenes. Aber oft fühle ich es auch einfach gar nicht. Ich mache die Dinge gerne, wenn ich sie fühle. Und wenn ich sie nicht fühle, habe ich den Luxus, dass ich dann sagen kann, nee, dann poste ich halt mal heute nichts oder zwei Tage nichts oder drei Tage nichts. Und dann geht für mich die Welt halt auch einfach nicht unter. Und das sieht natürlich ganz anders aus, wenn du da in so einem Hamsterrad drin bist, auch gerade als Influencer oder whatever. Da sehe ich schon einen Punkt, der kann schon sein. Aber dass das zu einer Motivationslosigkeit führt, das sehe ich nicht. Ich sehe eher eine andere geistige Haltung, mit der du die Dinge angehst. Und damit könnte man natürlich als Motivationscoach durchaus argumentieren. Auf der anderen Seite, wenn du innerlich zufrieden bist, dann gibt es auch einfach nicht mehr so wahnsinnig viel zu erreichen im Außen. Weil was soll dich denn zufrieden machen, wenn du schon zufrieden bist? Also verstehst du? Du bist jetzt Unternehmerin und du hast eine tolle, revolutionäre Idee, die unserer Welt total weiterhilft, weil sie ein großes Problem in der Landwirtschaft löst oder die Tierhaltung überflüssig macht oder gegen den Klimawandel was macht oder Plastik aus dem Meer rausfischt oder also Dinge, die die Welt, die Gesellschaft, die Umwelt, die Erde wirklich voranbringen, dann machst du das sowieso. Also du würdest es auch aus einer inneren Zufriedenheit tun, weil dir das Thema wichtig ist. Aber du machst es aus einer anderen geistigen Haltung. Also ich sehe den Punkt, dass man ohne diese zwanghafte Unzufriedenheit möglicherweise den Projekten eine geringere Priorität einräumt als aus einem Zustand der totalen Unzufriedenheit heraus. Ich sehe nicht, dass eine Zufriedenheit dazu führt, dass man nichts mehr macht. Aber ich sehe den Punkt, dass da weniger Druck da ist. Natürlich ist da weniger Druck da, weil die Zufriedenheit ja bereits da ist. Und das ist ja was wir erreichen wollen mit all dem Kram, den wir im Außen machen. Und das ist ja dieser Irrglaube. Deswegen sehe ich nicht die Gefahr, dass es, wenn alle Menschen zufrieden wären, dass es dann keine Innovation mehr gäbe. Sie würde aus einer, meine Theorie, sie würde aus einer anderen geistigen Haltung entstehen. Mit weniger Druck und weniger Leichen auf dem Weg dahin. Mit weniger Ellenbogen, mit weniger Gewalt, mit weniger Macht, mit all den unschönen Begleiterscheinungen, die so eine unzufriedene Geisteshaltung mit sich bringt. Und deswegen plädiere ich für diese innere Zufriedenheit, dieses Gefühl zu kultivieren. Und das schaffen wir mit vielen, vielen Punkten, die ich schon genannt habe, indem wir Dankbarkeit kultivieren, indem wir die sogenannten selbstverständlichen Dinge wertschätzen, indem wir hilfsbereit sind anderen gegenüber, indem wir anderen Menschen eine Freude machen, indem wir uns um unser soziales Umfeld kümmern, um unseren Freundeskreis, um unsere Familie, um die Menschen, die uns wichtig sind, indem wir völlig Fremden ein Lächeln schenken, indem wir, ich hatte ja neulich eine Folge über, nicht Freiwilligenarbeit, wie heißt es denn? Über das Ehrenamt, eine ehrenamtliche Tätigkeit, die wir dem Großen und Ganzen zur Verfügung stellen, die wir indirekt für uns machen, indirekt, nicht direkt für uns, indirekt machen wir es auch für uns, aber direkt machen wir es fürs andere und dadurch, dass wir es für andere machen, kommt es indirekt wieder gut zu uns zurück als Gefühl, als Zufriedenheit. Indem wir diese Dinge wahrnehmen, mit neuen Augen sehen, mit so einer gewissen Achtsamkeit und Mindfulness da drauf schauen, indem wir das kultivieren, haben wir viele, viele Tore, die wir öffnen können, um zur inneren Zufriedenheit zu gelangen. Ich sage nicht, dass ich dauerhaft in diesem Zustand bin, aber mein Leben hat sich dahingehend in den letzten Jahren schon krass geändert gegenüber früher, als ich dieses Gefühl oder diese Haltung eben nicht hatte. Und aus dieser persönlichen Erfahrung heraus kann ich das einfach nur zu 100% empfehlen und als Inspiration mitgeben mit dieser Folge. Und damit darf ich mich verabschieden und mich bedanken fürs Zuhören. Ich hoffe, man hat gemerkt, dass mir das wichtig ist, das Thema. Denn so ein bisschen Frieden in einem selbst im Kleinen trägt eben auch ganz maßgeblich zum Frieden im Großen und Ganzen bei. Und da müssen wir hin, weil wir nur als Menschheit gemeinsam diese großen Probleme lösen können, die da kommen mögen in der Zukunft. In diesem Sinne vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, bye, bye.
Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut.